1 Journal Panorama.
Guten Abend. Laut aktuellen Schätzungen leben in Österreich rund 130.000 Menschen mit Demenz. Und das ist eine Diagnose, die jede und jeden treffen kann. Es gibt verschiedene Formen der krankhaften Vergesslichkeit. Die mit Abstand häufigste und wohl auch bekannteste ist Alzheimer. Für die meisten Betroffenen und ihre Angehörigen ist die Diagnose ein Schock. Hat man doch ein klares Bild dazu vor Augen. Demente Menschen sind alt, völlig hilflos und desorientiert. Aber das muss nicht stimmen. Die Darstellung sei einseitig, finden mehr und mehr selbst Erkrankte. Sie wollen aufzeigen, dass man auch mit Demenzbefund noch viele Jahre in der Lage sein kann, ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Durch ihre Berichte wollen sie gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung kämpfen, denn diese sind oft der Grund dafür, dass sich Menschen vor Beratung und medizinischer Behandlung scheuen und zu lange zuwarten. Monika Feldner-Zimmermann hat für ihre Sendung über Demenzerkrankte einen pointierten Titel gewählt. Vergesslich, aber nicht blöd.
In der Wohnung von Andreas und Beate Trubel im 13. Wiener Gemeindebezirk.
So, jetzt starten wir das einmal.
Die beiden sitzen vor einem Bildschirm und spielen ein Computerspiel, bei dem man möglichst schnell Fragen zu Wörtern und Farben beantworten muss.
Welche Farbe meint dieses Wort? Also es meint lila, muss ich daher klicken. In welcher Farbe steht dieses Wort geschrieben? Steht auch auf lila. In welcher Farbe steht dieses Wort geschrieben? In blau. Das ist eben absichtlich verwirrend.
Computerspiele macht Andreas Trubel jeden Tag als Training fürs Gehirn. Vor 4,5 Jahren bekommt er die Diagnose Parkinson und Demenz. Da ist Andreas Trubel 62 Jahre. Die Diagnose eine Hiobsbotschaft, auch wegen des Wortes Demenz.
Eigentlich heißt Demenz gänzlich ohne Geist. Und das ist natürlich eigentlich eine Frechheit, weil sonst könnte ich nicht hier sitzen und reden, sondern würde ich irgendwo in einer Ecke ganz apathisch herumhängen und mich nicht rühren können. Und diese Diagnose hat mich total geschockt, weil ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt ist eigentlich alles vorbei und ich habe viel Spaß gehabt im Leben und jetzt geht auf einmal gar nichts mehr. Das hat sich dann herausgesetzt, dass das eigentlich nicht so ist.
Auch für seine Frau Beate ist die Nachricht ein Schock, wenn sie auch nicht ganz überraschend kommt. Erste Anzeichen gab es längst.
Gehen war immer etwas, was wir beide sehr gerne getan haben. Und die Abendrunden mit dem Hund für mich, wo ich den ganzen Tag im Büro war und sehr viel gesessen bin, war das irgendwo ein Ausgleich. Und mein Mann ist aber dann immer sehr, sehr langsam gegangen und am Anfang konnte das überhaupt nicht einordnen. Das andere war, dass er gehäuft begonnen hat, sich zum Beispiel bei Zahlen in der Zehnerstelle einfach zu irren oder mit Nullen. Statt 1.000, 10.000 zu sagen und dabei aber von Euro zu reden und ich habe immer gewusst, 1.000 Euro oder 10.000 Euro, da war mein Mann immer sehr dahinter. Und das ist aber irgendwie gehäuft passiert.
Und das war ungewöhnlich für Andreas Trubel, der als Elektroniker und Betriebsinformatiker jahrelang am EDV-System für die Börse gearbeitet hat. Doch es dauert eine Weile, bis das Paar Klarheit hat. Einige Kassen und Privatärzte müssen aufgesucht werden, bis eine Ärztin schließlich die Krankheit erkennt. Nach dem ersten Schock erholt sich Andreas Trubel bald.
Die Zeit war ja ein Faktor, der für mich insofern gearbeitet hat, als ich mir gedacht habe, na, wenn ich das jetzt sicher schon viel länger gehabt habe, bevor man es entdeckt hat, kann es ja nicht so schrecklich sein, weil irgendwie bin ich ja sonst auch nicht mehr der Jüngste. Also was soll das Ganze?
Doch was nun? Wie soll man mit der Diagnose umgehen? Echte Unterstützung dabei habe es keine gegeben, sagt Beate Trubel.
Für mich als Berufstätige war es natürlich so, ich habe das wirklich mühsam recherchiert, in der Früh in der U-Bahn im Handy und am Abend zu Hause und natürlich manchmal auch zwischendurch. Aber es gibt ja Leute, die betroffen sind, die nicht so internetaffin sind. Und ich glaube, die werden, wenn sie niemanden finden, jetzt als Hausarzt oder so extrem allein gelassen.
Die beiden finden schließlich eine für sie passende psychologische Betreuung. Andreas Trubel hat außerdem einen fixen Tagesablauf. Der 67 Jahre alte, große und schlanke Pensionist betreibt jeden Tag Sport.
Ich habe zum Glück vorher schon Sport als Hobby gemacht, dass ich laufen gegangen bin und so. Das habe ich natürlich dann intensiviert auf mindestens einmal pro Tag. Und dass ich von hier nach Schönbrunn laufe zur Gloette, dass ich da oben Übungen mache und dann wieder zurück und nach Haus.
Gemeinsam geht das Paar, mittlerweile ist auch Ehefrau Beate in Pension, gern spazieren, schwimmen, am Abend essen oder ins Kleinkunsttheater. Im Sommer fahren sie in den Urlaub an den Bergsee und auch zu den drei Kindern gibt es guten Kontakt. Andreas und Beate Trubel engagieren sich außerdem in einer Selbsthilfegruppe namens ProMens.
Ja, und zwar hilft sie mir in zwei Dingen. Das eine ist, dass es mir selber auch hilft, diese Diagnose nicht als ein endgültiges Todesurteil zu sehen. Und zum Zweiten das Gefühl, ich kann hier anderen Leuten helfen. Und es macht mir Freude und es motiviert mich positiv, wenn ich sehe, da habe ich es geschafft, der fürchtet es jetzt nicht mehr so.
Und was bei der Selbsthilfegruppe ganz besonders wichtig ist, ist, dass dort eine Wertschätzung dem Menschen entgegengebracht wird, die vielleicht wegfällt in dem Moment, wo man aus dem Berufsleben draußen ist. Und auch heute noch höre ich oft den Satz, dort kann ich sein, wie ich bin.
Ein Satz, den auch Angela Potocznik unterstreichen kann. Sie ist ebenfalls in einer Selbsthilfegruppe aktiv bei Alzheimer Austria. Das Schöne ist, dass sie einem von niemandem etwas übel genommen werde, sagt die 70-Jährige.
Wir nehmen überhaupt nichts krumm. Ja, es macht gar nichts. Wenn ich nicht gleich drankomme, dann drankomme und sage, ich habe leider vergessen, was ich sagen wollte, habe es aber auch nicht aufgeschrieben. Im Moment fällt es mir nicht ein und der Nächste sagt, du, ich fange mal an. Wenn es dir einfällt, unterbrich mich gleich. Ja? Also es ist ein total entspannt. Also es ist wirklich unglaublich schön, sich mit anderen auszutauschen.
Auch Tipps zu bekommen von jenen, die schon länger betroffen sind. Häufig halten außerdem Fachleute Vorträge und beraten bei rechtlichen oder anderen Fragen. Angela Potocznik bemerkt vor gut 10 Jahren erste Anzeichen, die sich bald auch auf ihre Arbeit im Krankenhaus auswirken.
Egal, wenn ich nur, was weiß ich, Betten gemacht habe oder das Schwesternzimmer gewischt habe, ja, wenn ich etwas nicht hochgehoben habe und drunter gewischt habe, es wurde bemerkt und dann hieß es, komm doch bitte zurück, du hast das übersehen. Das passierte dann in letzter Zeit relativ oft und mir war das sehr, sehr unangenehm für mich. Ja, ich bin früher gekommen. Ich habe früher angefangen zu arbeiten, ich bin länger geblieben, um nochmal alles zu kontrollieren und es war eben nicht in Ordnung.
Zunächst wird ein Burnout diagnostiziert und Angela Potocznik geht in Pension. Ihr Zustand bessert sich aber nicht, also sucht sie eine Demenzambulanz auf und andere Ärzte. 2 Jahre nach ihrer Pensionierung bekommt sie dann die Diagnose Demenz.
Natürlich war auch das schon ein Schock für mich, also damals. Aber gleichzeitig war ich auch froh über die Feststellung, da stimmt wirklich etwas nicht. Ja, also das hat mich dann wirklich eigentlich aus einer enormen Unsicherheit herausgenommen, die ich selber hatte. Und diese Ungewissheit war eigentlich noch schlimmer für mich. Und ja, dadurch, dass ich schon mal medikamentös unterstützt wurde, habe ich mich also auch im ersten Moment besser gefühlt nach der Diagnose.
Ihr Ehemann tut sich mit der Diagnose hingegen schwer. In Deutschland geboren, lebt sie damals mit ihrer Familie in der Südsteiermark in einem kleinen Ort.
In der Steiermark sagte mein Mann auch zu mir, aber du sprichst bitte im Ort nicht darüber, über deine Erkrankung. Das ist natürlich am Land viel ein größeres Problem als in der Stadt.
Angela Potocznik beschließt, ihr Leben umzukrempeln. Sie hört auf, Auto zu fahren, übersiedelt nach Wien, weil sie davon ausgeht, dass sie hier ein besseres Angebot an Unterstützung findet, nimmt sich eine kleine Wohnung und macht sich auf die Suche nach Hilfe. Keine einfache Angelegenheit, denn zum Beispiel Broschüren in Arztordinationen richten sich fast ausschließlich an Angehörige, nicht aber an Betroffene, erzählt sie. Sie besucht viele Veranstaltungen zum Thema, eine vortragende Rede zum Besuch einer Selbsthilfegruppe, doch sie zögert.
Da hatte ich natürlich auch die Bilder im Kopf, die aus Artikeln stammen, die aus Berichten stammen, die aus Fernsehbeiträgen stammen und diese Bilder von Hilflosigkeit, die ließen eigentlich meinen Mut auch sinken, dass ich mich dorthin wende. Ich wusste nämlich überhaupt nicht so genau, was mich dort erwarten wird.
Sie überwindet sich, geht doch hin und macht gute Erfahrungen.
Es hat mir gut getan, offen zu sprechen. Und ich lernte von ihnen. Und ich lernte vor allen Dingen, um Hilfe zu bitten oder um Hilfe zu fragen. Das hätte ich in meinem früheren Leben vielleicht nicht wirklich so angedacht, dass ich das mache. Ich bin wirklich davon überzeugt, wir können einiges mehr tun, als nur eine Tablette zu schlucken, um unsere Selbstständigkeit lange zu erhalten.
Vier Säulen nennt Angela Potocznik: viel Schlaf, gesunde Ernährung, sehr viel Bewegung und vor allem auch soziale Kontakte zu pflegen. Zweimal in der Woche geht sie mit Freundinnen walken, geht in ein spezielles Fitnesscenter, in die Oper und in Konzerte und gerne auch mit Freundinnen ins Kaffeehaus. Wobei sie den Tag genau plant, um nichts zu vergessen.
Wenn ich aufwache, ist mein Kopf fast immer so ein bisschen wie im Nebel. Ich weiß nicht, welcher Tag ist. Ich weiß nicht so recht, welche Aufgaben ich heute habe. Und schaue dann ganz einfach in meinen Kalender, den ich ja hoffentlich noch lange so halbwegs gut und für mich eben akribisch führe. Und ich bereite auch immer den nächsten Tag anhand des Kalenders vor. Ich packe meine Tasche, ich lege die Kleidung zurecht. Ich überlege, mit welchen Verkehrsmitteln ich am nächsten Tag fahre, wo ich umsteigen muss. Das schreibe ich mir dann auf einen einzelnen Zettel, den ich mitnehme.
Das gewährt Sicherheit, sagt sie. Fünfmal in der Woche bekommt sie Essen geliefert, zweimal kocht sie selbst, auch wenn die Beweglichkeit der Finger langsam nachlässt.
Da muss ich dann halt in Kauf nehmen, wenn nicht alle Zutaten da sind, dass die Küche wie ein kleines Schlachtfeld aussieht und dennoch freue ich mich, wenn ein Essen gut gelingt und was Gutes dabei herauskommt.
Nach dem ersten Lockdown kauft sie sich einen Laptop, damit sie an virtuellen Treffen teilnehmen kann. Mittlerweile kann sie den Laptop alleine bedienen. Viel Zeit verbringt sie mit Kindern und Enkelkindern, aber auch damit, Dinge zu suchen.
Ich habe eine kleine Wohnung, aber trotzdem kommt es mir vor wie ein kleines Wunderland. Ich wundere mich ständig, wo etwas sein könnte.
Früher oder später finde sie aber alles. Um den Überblick über ihre Kleidungsstücke zu behalten, hat sie alle farblich sortiert. Das funktioniere gut. Ihr Leben sei zwar langsamer geworden, fast wie in Zeitlupe, sagt Angela Potocznik, aber sie bemühe sich um Abwechslung und versuche, jeden Tag anders zu gestalten.
Ich versuche mich wohlzufühlen. Und mir ist das völlig gleich, glaube ich, was andere Menschen von mir denken. Ich ziehe mich viel bunter an als früher. Ich bin bemüht, es wirklich schön und große Teile glücklich zu machen.
Ein schönes und großteils glückliches Leben, nicht unbedingt Begriffe, die man mit einem Leben mit Demenz verbindet. Ein Wort, das übrigens auch Angela Potocznik nicht mag. Sie verwendet lieber die Begriffe desorientiert oder kognitive Einschränkungen. Jedenfalls zeichnet sie ein anderes Bild als das, das in allen Darstellungen dominiert und wogegen sich Betroffene wie Angela Potocznik oder Andreas und Beate Trubel wehren.
Die Demenz wird immer nur über das Endstadium definiert. Und mir persönlich ist jetzt keine andere Krankheit eingefallen, die man immer anhand der Symptome im Endstadium beschreibt. Sondern das ist einfach ein Prozess und dadurch, dass das so in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, besteht bei Betroffenen meiner Meinung nach erstens einmal die Angst vor der Diagnose und die Angst vor dem Umgang damit, aber auch bei den öffentlichen Stellen überhaupt kein Bewusstsein, dass es da ja auch Bedürfnisse gibt.
Der Neurologe und Psychiater Peter Dalbianco bestätigt das. Dalbianco ist auch Präsident der österreichischen Alzheimer-Gesellschaft, eine Gesellschaft aus 200 Fachleuten, die sich die Förderung von Forschung und Information über Demenz zum Ziel gemacht hat.
Diese Darstellungsform führt dazu, dass Menschen, die bei sich selber im Geheimen sozusagen merken, dass sie vergesslich sind, nämlich mehr als früher, besorgt sind, eher nicht zum Arzt gehen und auch in der Familie nichts davon sagen, weil sie nicht in die Kategorie alt, ungepflegt, verwirrt, desorientiert kommen wollen.
Rund 130.000 Menschen sind in Österreich von Demenz betroffen. Das ist allerdings eine Schätzung, denn viele gehen nicht zum Hausarzt oder zur Fachärztin. Es gibt unterschiedliche Formen von Demenz. Die häufigste ist Alzheimer, die rund 80% der Fälle ausmacht.
Vereinfacht gesagt ist das ein langsamer Verlust der kognitiven Fähigkeiten, beginnend mit banaler Kurzzeitvergesslichkeit. Also ich telefoniere, weiß aber dann nicht mehr, wann und wo ich mich mit dieser Person treffen soll, obwohl das gerade gesagt wurde. Ich stelle Fragen, bekomme die Antwort, stelle die Frage nach 2 Minuten wieder, verlege Brille, Geldbörsel, Ausweise. Und finde sie nicht, also die Suchzeit wird länger, als sie früher war. Ja, und das häuft sich. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, gibt es ja auch im ganz normalen Leben. Nur wenn das zunimmt im Vergleich zu früher, dann fällt es auf.
Zuerst aber meist nur den Betroffenen selbst, erst später auch der Familie und Freunden. Eine Heilung gibt es bei der sogenannten primären Demenz wie Alzheimer nicht. Bei 5-10% der Fälle handelt es sich allerdings um eine sekundäre Demenz, bei der die kognitive Beeinträchtigung Folge einer anderen Grunderkrankung ist, zum Beispiel von Stoffwechselerkrankungen. In diesen Fällen könnte es eine Heilung geben.
Also die Ursache muss erkannt werden und wenn ich die Ursache bekämpfen kann, dann kann es sogar zur Heilung kommen. Also insofern steht es sich auf jeden Fall dafür, eine Abklärung durchführen zu lassen.
So der Neurologe und Psychiater Peter Dalbianco. Einen offenen Umgang mit ihrer Krankheit pflegt Gertraud Bröckl.
Warum? Weil es hat keinen Sinn, wenn ich das leugne, weil man merkt es ja doch. Ne? Und dann gebe ich es ihm zu und sage, ja, okay, es ist so. Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Eher so auf die Art. Besser ist, man sagt, wie es ist, weil dann kann einem eher geholfen werden.
Schon in recht jungen Jahren hat sie Probleme damit, sich im Gästehaus, in dem sie arbeitet, die Namen der Gäste zu merken. Als sie um die 60 ist, werden die Anzeichen deutlicher.
Dann war es einmal so, dass meine Tochter gesagt hat, aber Mama, das habe ich dir doch schon gesagt. Ja, tut mir leid, ich weiß es nicht mehr, sagen wir es noch einmal. Ne? Ja, und wie das halt dann öfter war und immer wieder, habe ich gesagt, pass auf. Wenn ich Ja zu dir sage, wenn du mir was sagst, dass wir uns das ausmachen, dann frag bitte, ob ich mir es aufgeschrieben habe. Ja, das ging.
Heute ist Gertraud Bröckl 77. Ihr Leben bezeichnet sie als angenehm. Sie geht gern spazieren, hört viel Radio, besucht eine Selbsthilfegruppe. Sie lebt allein, Unterstützung bekommt sie von ihrer Tochter, die zum Beispiel SMS schickt, damit Gertraud Bröckl Termine nicht vergisst. Diese Vergesslichkeit macht ihr manchmal zu schaffen.
Das ist das, was schon sehr unangenehm ist. Wenn ich mir was nicht aufschreibe und dann ja, muss ich nochmal nachfragen, das ist dann ein bisschen peinlich für mich, weil ich dann zugeben muss, ich habe das vergessen oder ich habe es nicht gemerkt. Und dann kommt es eben vor, ich schreibe mir was auf und dann entweder schaue ich nicht drauf, was ich aufgeschrieben habe. Das ist gar nicht lustig.
Nicht sehr viele reden über die Krankheit, würden sich genieren und lieber nichts sagen. Das findet Gertraud Bröckl nicht so gut.
Nein, ich glaube, dass manche Leute das auch nicht gern haben, wenn man es erkennt und sie darauf anspricht und sagt, ja, was kann ich dir helfen dabei? Oder wie könnten wir das machen, dass das leichter ist für dich?
Angst vor Ausgrenzung und Stigmatisierung sind Gründe, warum Menschen ihre Krankheit lieber für sich behalten. Die Stigmatisierung, die gibt es jedenfalls, ist Brigitte Jurasowitsch von der Gesundheit Österreich überzeugt.
Es ist eine Stigmatisierung da, die aber ausgelöst wird durch eine große Angst davor, dass eine Diagnose Demenz heißt, dass ich von heute auf morgen keine Fähigkeiten mehr habe. Und auf der einen Seite ist es wichtig zu transportieren, die kognitiven Veränderungen passieren langsam. Wichtig ist, es ist ganz wichtig, auch die Wahrheit zu transportieren. Es ist eine unheilbare Krankheit, aber der Verlauf kann hinausgezögert werden. Und wenn ich das einsehe, dann kann ich auch Maßnahmen setzen. Das beginnt bei Aktivierungstraining, das beginnt bei Physio- oder Ergotherapie. Körperliche Aktivitäten sind ganz wesentliche Dinge, die Menschen weiter tun sollen. Und dafür braucht man Unterstützung.
Um diese Unterstützung zu verbessern, hat das Gesundheitsministerium vor 6 Jahren die sogenannte Demenzstrategie ins Leben gerufen, die Brigitte Jurasowitsch leitet.
Es geht darum, dass Teilhabe gefördert werden soll, dass die Menschen mit dementiellen Veränderungen dabei unterstützt werden sollen, so lange wie möglich am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, dass sie so lange wie möglich selbstständig leben können, aber auch selbstständig entscheiden können, was sie brauchen und was sie wollen.
Bund, Länder, Gemeinden, Organisationen und Selbsthilfegruppen erarbeiten Leitlinien, wie Betroffene und Angehörige besser unterstützt werden können.
Es gibt sehr viele einzelne Projekte, einzelne Angebote in Österreich. Und wir haben jetzt vom Ministerium auch den Auftrag bekommen, dass wir hier eine groß angelegte Recherche zu diesen frühen Unterstützungsangeboten durchführen. Das wird im Laufe dieses Jahres geschehen. Wir werden diese Angebote sammeln, evaluieren, clustern und daraus auch Empfehlungen ableiten, wie weiter vorgegangen wird und wie vor allem auch diese Angebote an die Bevölkerung gebracht werden können.
Der Bedarf an Information ist jedenfalls groß, der Umgang mit Demenz oft nicht leicht, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Männergruppe hier im Volkskundemuseum. Es freut mich sehr, dass ihr alle hierher gekommen seid.
Raphael Schönborn eröffnet eine Caritas-Gesprächsgruppe. Es sind nur Männer eingeladen. Sie alle haben Frauen mit Demenz.
Das ist ja das erste Treffen seit langer Zeit, das wir wieder physisch abhalten. Wir haben uns ja jetzt über viele Monate immer online getroffen.
Rund 10 Männer sind an diesem Nachmittag in den Gruppenraum gekommen, um sich auszutauschen. Bei ihren Frauen ist die Krankheit schon recht weit fortgeschritten. Die Männer kämpfen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Seine Lebensgefährtin müsse 7 Tabletten am Tag nehmen, erzählt zum Beispiel Richard. Da müsse er gut aufpassen.
Und so, obwohl ich dahinter bin, ich richte sie immer her, 3-mal am Tag, ist doch so, dass in einer Woche Anzahl Tabletten überbleiben oder gestern hat es zum Beispiel, ich habe 8 Tabletten, ich bin Epileptiker, hat es meine geschluckt, studiere. Ich muss da fürchterlich aufpassen.
Erich erzählt, seine Frau sträube sich gegen jede fremde Hilfe und wolle auch nicht alleine bleiben.
War sogar jetzt ein bisschen schwierig, obwohl unsere Putzfrau da ist, die sie kennt natürlich und die bleiben wird auf jeden Fall so lange, bis ich zurück bin. Das hat ihr eigentlich nicht gefallen. Ich bin zu viel Bezugsperson schon.
Karl und seine Frau besuchen mehrmals in der Woche ein Tageszentrum, wo gespielt, gemalt und gesungen wird. Daheim kümmert er sich Tag und Nacht um sie.
Ich muss sagen, ich mache das sehr, sehr gern und eben weil ich hier so viel zu verdanken habe.
Auch Robert hat sich viele Jahre um seine Frau gekümmert. Jetzt ging es nicht mehr und er hat sie in ein Heim gebracht. Ihr Zustand sei gerade besser, vielleicht ein Zufall, aber
grundsätzlich muss ich sagen, habe ich momentan ein mordsschlechtes Gewissen, wieso ich sie nicht zu Hause gelassen habe, weil es ihr ja besser geht.
Jetzt würde mich interessieren, was die anderen dazu sagen. Also wenn der Robert erzählt, dass er da ein schlechtes Gewissen hat, wie gehen die anderen damit um? Kennt ihr das? Oder was wollt ihr den Robert vielleicht sagen an diesem Punkt?
Fragt Gruppenleiter Raphael. Auch er hatte ein schlechtes Gewissen, antwortet Paul, weil er noch ins Kino oder essen gehen könne, seine Frau aber nicht mehr. Sie lebe nun in der Vergangenheit.
Das heißt, vom Urlaub her, ich habe jetzt auch Listen gemacht, in welchem Jahr waren wir wo. Ja? Und das gehen wir halt sukzessive durch und wie war denn das dort und wie war denn das da und was war da. Also das heißt, in dieser Zeit der Vergangenheit kann sie ihre Gedanken ausspielen lassen.
Ich habe also noch die uralt Schwarz-Weiß-Fotos mit diesem Zackenrand, ja, und mit dem breiten Rand. Die sind wir jetzt die letzten 14 Tage durchgegangen und da erkennt sie relativ viel und da können wir drüber reden. Ne? Ja.
Erzählt auch Robert.
Leicht ist es nicht, aber es ist, der Mensch in seiner Hilflosigkeit ist so etwas herausragend, die Liebe benötigendes, wie ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen habe. So. Der Mensch braucht jetzt meine Zuwendung.
So Ferri, der seit 65 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist. Und Hans sagt,
mich beschäftigt jetzt sehr viel, wie wir die letzten Jahre noch miteinander, wie wir es schaffen. Also ich möchte meine Frau überleben. Ich möchte es schaffen, dass ich sie begleite bis zum Ende.
Für die Angehörigen bedeutet die Erkrankung fast immer eine große Belastung, so Raphael Schönborn, Geschäftsführer des Vereins ProMens, der Selbsthilfegruppen organisiert.
Also die größten Probleme sind weniger die Leistungsausfälle, die sich im Laufe der demenziellen Entwicklung immer mehr zeigen, sondern die Veränderungen der Persönlichkeit werden von den Angehörigen als das größte Problem dargestellt. Also, dass sie ständig beaufsichtigt werden müssen, dass sie auch immer wieder in der Nacht vielleicht wach sind, dass sie nicht verstehen können, was die Angehörigen von ihnen wollen. Also das sind eigentlich die größten Belastungen.
Ist dann der Wunsch der Betroffenen, das Augenmerk auf die sogenannten guten Jahre zu richten und Demenz nicht nur im Endstadium darzustellen, überhaupt legitim?
Ja, weil es ganz wichtig ist, dass die Betroffenen ja durchaus weiterhin Lebensqualität haben. Also wenn wir das so darstellen, als hätten die Betroffenen keine Lebensqualität mehr, dann stimmt das einfach nicht. Weil wenn wir Betroffene fragen, wie es ihnen geht, dann bekommen wir zumeist die Antwort gut. Und das ist ein klarer Hinweis dafür, dass Betroffene es schaffen, für sich selbst ihren Selbstwert aufrechtzuerhalten und wir halt als Umgebung die Aufgabe haben, sie darin zu unterstützen.
Wir wollen Demenz nicht leugnen oder schönreden.
So auch der Neurologe Peter Dalbianco. Es gehe nicht darum, die Krankheit zu verharmlosen, sondern eine selbstbestimmte Dynamik darzustellen.
Also, dass natürlich eine Veränderung stattfindet, dass diese aber sozusagen gemeinschaftlich gelebt werden kann und gemeistert werden kann.
Es sei das Ziel, so Brigitte Jurasowitsch von der Demenzstrategie im Gesundheitsministerium, die Bedürfnisse der Betroffenen besser wahrzunehmen.
Und da gebe ich den Menschen vollkommen recht, die von demenziellen Veränderungen betroffen sind. Es ist wichtig, sie an die Öffentlichkeit zu bringen, sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Ein ganz wichtiger Slogan ist immer, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Und wir versuchen das auch tatsächlich zu machen und in unsere strategischen Entscheidungen die Menschen auch mit einzubeziehen und sagen zu lassen, was brauchen sie.
Beate Trubel zeigt Verständnis dafür, dass vielleicht nicht alle gut finden, wenn das Leben von Menschen mit Demenz als schön dargestellt wird.
Na, ich glaube schon, dass Angehörige von Betroffenen im Letztstadium das vielleicht nicht ganz verstehen können. Aber die Krankheit dauert einmal viele Jahre. Und ich bin überzeugt, der längere Teil ist sicher der, wo man einfach noch was tun kann und wo man damit leben kann. Dass es, wie gesagt, vielleicht anders ist und unsere Pension vielleicht anders aussehen würde, wenn mein Mann diese Krankheit nicht hätte. Das will ich auch gar nicht verleugnen. Nur, ich glaube immer, man kann alles Mögliche schön finden. Und das heißt, man muss schon versuchen, halt dann das Schöne zuzulassen. Weil das ist durchaus da.
Und mit welchen Gefühlen blicken die Betroffenen selbst in die Zukunft? Eher pragmatisch ist der Zugang von Gertraud Bröckel.
Ja, ich habe wohl schon überlegt, ob ich mich anmelde, eventuell in so ein, ein Wohnheim oder sowas, habe ich schon überlegt. Also momentan ist das noch Überlegung. Aber ich hoffe, dass ich es noch eine Weile schaffe so.
Auch Angela Potocznik wird früher oder später in ein Pflegeheim ziehen. Einige hat sie sich schon angesehen. Die Pflege stehe da im Vordergrund. Sie hoffe aber, dass sie sich dann weiterhin mit allerlei beschäftigen könne, etwa in den Garten gehen oder malen könne. Überhaupt sind ihr die Heime zu farblos, weshalb sie im Lockdown schon damit begonnen hat, eine Tagesdecke in kräftigen Farben für ihr zukünftiges Bett zu häkeln.
Ich möchte mein Bett bunt haben. Das ermöglicht mir, dass ich auch sofort erkenne, welches ist es denn? Ja, aber ich war schön beschäftigt in den Lockdowns. Und ich habe mir das vorgenommen. Selbst wenn ich dann noch die Erste bin, die solche komischen Wünsche äußert, dann bin ich halt die Erste. Ich hoffe auch da noch, also wirklich eine Zeit zu erleben, die natürlich von großen Einschränkungen gezeichnet ist. Aber dass ich Menschen dann habe, die dort pflegen, die einfach wissen, das ist meine letzte Lebenszeit nach einem doch schönen Leben. Und die sagen, wir möchten gerne schöne Momente in dieses Leben bringen. Also das wäre mein ganz großer Wunsch. Und somit sehe ich zwar mit etwas Bangen in die Zukunft, aber auch mit, ja, das werden wir auch noch schaffen. Ja, also beides.
So lange wie möglich das Leben schätzen, lautet die Devise von Andreas Trubel.
Wir leben sicher bewusster, weil ich meine eigentlich ab einem gewissen Alter wird ab dann klar, naja, so unendlich oft gibt es dann nicht mehr. Noch dazu, wenn schon in unserem Bekanntenkreis dann jemand vorkommt mit Brustkrebs, mit zu spät erkannten, dann wird einem eigentlich klar, das ist ja nicht das Schlimmste, was mir passiert ist, weil ich kann mit dem sicher gut leben und ich brauche keine Chemotherapie und sowas. Und so gesehen muss ich sagen, haben wir eh Glück gehabt. Und man kann sich das halt nicht aussuchen. Kann man nur sagen, solange es schön ist und so, soll man es ausleben.
Sagt Andreas Trubel mit einem kleinen Lächeln im Gesicht.
Monika Feldner-Zimmermann hat diese Sendung gestaltet. Das Europajournal morgen berichtet unter anderem aus der Republik Moldau. Dort treffen aktuell viele Flüchtlinge aus der Ukraine ein und das kleine Land muss sich selbst vor russischen Aggressionen fürchten. Und es geht um die Zukunft der österreichischen Neutralität. Für heute sagt Astrid Planck auf Wiederhören.